Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 14. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die vier Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. Vier Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den vier Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolff und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Der Titel unserer heutigen Folge lautet »Von New York über Meadowmount nach Colorado. Arbeitsbeginn in tiefster Provinz«. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist Leiter des Musikarchivs der Akademie der Künste Berlin.
Herr Lewin, wir halten noch immer in New York in den 40er Jahren. Wir haben in einer der früheren Sendungen schon über das sehr progressive Curriculum der Juilliard School, der Musikschule, der Musikhochschule in New York gesprochen. Wie lief denn dieses Studium jetzt eigentlich tatsächlich formal ab? War das genau geregelt, wie lange Sie dort zu studieren hatten und welchen Abschluss strebten Sie an?
Ja, es war wahrscheinlich allgemein genommen geregelt, aber in unserem Falle ziemlich ungeregelt. Denn wir hatten ja ein Programm belegt, das nannte sich L&MQ, Literatures and Materials Quartet. Und das hat es bisher ja nicht gegeben gehabt. Wir waren Hauptfachquartett und kriegten eigentlich unseren Unterricht vom Juilliard Quartett. Da es dieses ganze Programm zum ersten Mal gab, war auch nicht ganz klar, wie man da eine Abschlussprüfung machen sollte.
Geschweige denn Zwischenprüfung.
Das war, na gut, es war eigentlich mehr, dass man beobachtete, was wir so trieben. Und wir spielten ja viele Konzerte bereits hier und da auch außerhalb von New York. Mit unserem etwas beschränkten Repertoire noch, aber wir hatten ja bei Stefan Wolpe das Hauskonzert gespielt mit Mozart, Bartok, Beethoven und da hatten wir noch inzwischen auch noch ein Programm. Das genügte der Juilliard School eigentlich als Beweis, dass wir unsere Quartettarbeit in dem Kurs erfolgreich weiterführten und dann auch beendeten. Es war keine Prüfung in dem Sinne für Quartett vorgesehen. Andererseits hatte ich ja immer noch Geigenunterricht nebenher bei meinem Lehrer Galamian, mit dem ich in der Juilliard School Unterricht hatte und dann im Sommer immer in seiner Sommerschule in Meadowmount.
Und das war schon auf dem sogenannten Graduate Level?
Das war auf der Graduate Level. Da war ich ja angenommen worden mit der berühmten Annahmeprüfung mit dem Bergkonzert, wo Joseph Fuchs rausgerannt war aus Wut über das Bergkonzert, was ich wagte, da zu spielen. Die haben dann gesagt, ich müsste doch, weil ich doch Geigenunterricht habe, eine Geigenabschlussprüfung auch machen. Dazu hatte ich an sich wenig Lust, aber es blieb mir nichts anderes übrig. Und da kam ich in eine arge Bedrängnis, da das ganze LaSalle-Quartett während des Schuljahrs des Öfteren in dem Orchester unseres Juilliard-Dirigenten Edgar Schenkmann in Norfolk, Virginia, südlich, also einige 800 Kilometer südlich von New York, spielten wir in seinem, das war so ein halb dilettantisches und ein halb professionelles Orchester, aber er war ein fabelhafter Dirigent und holte sich da die besseren Leute von der Juilliard School zur Verstärkung. Da fuhren wir dann hin und es geschah nun ausgerechnet, dass eins dieser Konzerte war am Abend vor meiner Abschlussprüfung. Also da musste ich zurückfliegen für die Abschlussprüfung an der Juilliard School. Und danach direkt wieder im Schlafwagen zurück nach Norfolk, wo wir ein Quartettkonzert ausgerechnet hatten. Also meine Prüfung fand statt zwischen einem Orchesterkonzert in Norfolk, da musste ich in New York die Prüfung machen, und dann wieder zurück für ein Quartettkonzert in Norfolk mit dem LaSalle-Quartett.
Ein schweres Programm. Das hätte also schief gehen können.
Das hätte sehr schief gehen können.
Auf der anderen Seite war es schon sehr praxisbezogen, weil das war ja das, was später also einen Großteil ihres Lebens ausmachte. Sie mussten also von einer Station zur nächsten.
Ja, richtig? Ich erinnere mich noch, dass ich wollte unbedingt das zweite Bartok-Konzert spielen in meiner Abschlussprüfung. Die hatten sich ein sehr avanciertes Programm gewählt, die Prüfungskommission in New York, für meine Abschlussprüfung, und zwei: ein Satz aus der Bach-D-Moll-Partita, die mit der Chaconne, Mozart-G-Dur-Sonate, einen Satz Bartok zweites Violinkonzert und einen Satz aus der Solo-Sonatine von Herbert Brünn, die ich gerade an der Columbia-Universität uraufgeführt hatte. Also ich spielte die Note, die Mozart-Sonate dann also in New York aus den Noten der Peters-Ausgabe, die ich zu meiner Bar Mitzwa in Berlin bekommen hatte mit 13 Jahren. Das ist die Schnabel-Flash-Ausgabe, die gibt es ja heute noch, eine hochinteressante Ausgabe. Und die habe ich neulich gefunden. Ich habe ja mal alle meine Noten noch, und ich habe neulich diese Ausgabe gefunden mit allen Fingersätzen und Bogenstrichen und auch Anweisungen von Galamian in den Noten drin. Das ist ganz schön, wenn man sowas nach, was ist über 50 Jahre jetzt her, dass wenn man sowas immer noch hat.
Aber Sie haben ja die gesamten Notenbibliothek noch aus dieser Zeit, nicht?
Alle.
Und das ist ja alles mit Ihren
Annotierungen. Was wir da alles gespielt haben. Ja, da merkt man immer erst. Ich sage ja auch immer meistens, das haben wir nie aus unseren Noten gespielt. Stimmt überhaupt nicht. Wir haben zuerst sehr wohl aus diesen Ausgaben gespielt, die alte Breitruf und Herde. Die war auch gar nicht schlecht, Beethoven-Quartette zum Beispiel. Also das Repertoire war ja auch ungewöhnlich. Zu meiner Aufnahme in die Graduate School hatte ich, wie gesagt, das Bergkonzert gespielt, zum Ärger von Joseph Fuchs. Und jetzt spielte ich das zweite Bartok-Konzert. Und diese Stücke waren ja damals noch ziemlich neu. Denn, bitteschön, das Bergkonzert war von 1935, war es Ende der 40er Jahre. Und das Bartok-zweite Konzert war von 1937, 38.
Also Stücke, die gerade mal 10 Jahre, ein bisschen leer,
eben,
alt waren.
Ja. Eben. Und in New York, unter den Studenten von der Juilliard School, spielte das kein Mensch. Ja. Das wurde auch nicht von den Lehrern, weil die kannten die ja auch
nicht. Galamian hat das auch nicht gespielt.
Nein, aber er hat mich unterstützt darin, die Stücke zu lernen, weil er sehr interessiert war, über mich diese Stücke dann auch zu lernen. Er hat auch immer wieder gesagt, du, eigentlich richtig helfen kann ich dir damit nicht. Schon eher mit der Lalo Symphonie Espagnole, die anderen spielen nur das Bruchkonzert. Aber interessieren tut es mich sehr. Lerne es und dann will ich es mir anhören. Das hat er auch getan. Und hat dann sehr gute Vorschläge gemacht zur klanglichen Verbesserung und so weiter. Ich habe also das zweite Bartok-Konzert gespielt vor der Kommission.
Aber Sie haben auch Brünn gespielt. Die Kommission gesagt? Weil das ist
nichts.
Ja besonders. Weil
die haben gar nichts
kannten gesagt. Kannten die denn überhaupt Brünn?
Nein, die kannten die nicht. Und die waren auch, das war notwendig, dass man da irgendetwas ganz Neues spielte. Bitteschön, und ich spielte es, und ich spielte es auswendig. Und das genügte ihnen. Ich fand eben das schön, dass wir das Bartok-Konzert da hatten, denn eben diese Uraufführung hatte erst 37, 38 in Amsterdam stattgefunden unter Mengelberg, dem Dirigenten Mengelberg. Mit Shekay war der Solist, der das spielte, der ja dann der erste Geiger vom ungarischen Streichquartett war für Jahrzehnte und auch übrigens nach Amerika gekommen ist und sehr lange hier noch unterrichtet hat.
Walter Lewin hat in seinem Archiv natürlich den Mitschnitt der Uraufführung von 1938, und zwar ein Live-Mitschnitt, der ein bisschen knistert, aber dafür ist es eben die Uraufführung des zweiten Bartok-Violinkonzerts. Dritter Satz. Thank you. Das war der dritte Satz des zweiten Violinkonzerts von Bartok in der Aufnahme der Uraufführung mit Sekei und Mengelberg. Sie haben das wahrscheinlich mit Klavierbegleitung gespielt.
Natürlich, das war im leeren Konzertsaal von Juilliard School, im Riesenkonzertsaal, großen Konzertsaal. Und da saß nur die Prüfungskommission. Die bestand aus meinem Lehrer und Milton Cadams und einigen anderen Geigenlehrern und so weiter, wie das so bei Prüfungskommissionen ist. Und die mussten sich da hinsetzen und da 10 Geiger sich anhören. Das ist eine langweilige Sache, so wie bei Wettbewerben. Ist auch eine langweilige Sache.
Haben Sie dann eine Note bekommen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, da ging es nur darum, ob man entweder, man wurde durchgegangen, das war ja. Okay, passing okay. Oder nicht passing.
Ja.
Die Juilliard School hat nicht Noten damals vergeben. Man lernte etwas und entweder man kam durch den Kurs, den man lernte, akzeptabel durch, dann war man durch, aber Noten gab es keine.
Man kriegt da ein Abschlussdokument,
ja.
Konzertprüfung
ja,
bestanden.
Ich habe mein Diplom bekommen für die Graduate School und da steht drauf, dass ich also Geige und Quartett abgeschlossen habe.
Obwohl es keine Abschlussprüfung für
Nein,
Quartett gab?
Nein, aber es wurde nicht als Prüfung, das war denen eigentlich egal. Man sollte lernen, alles, was dazugehört und noch vieles dazu. Und wenn man den Kurs L&M, Literatur und Materialien der Musik, wenn man den an der Juilliard School durchgegangen war, dann müsste man eigentlich ein informierter und intelligenter Musiker sein, der nicht nur sein Instrument gelernt hat, sondern noch vieles, vieles mehr über Geschichte, das ganze Umfeld, in der diese Musik, die man da spielte, entstand und warum sie dann entstand und wie das alles zusammenhängt. Das war eine große Aufgabe. Es hat auch nicht sehr lange gehalten. Diese wunderbare Idee von William Schumann scheiterte letztendlich daran, dass man dafür eine so außerordentliche Lehrerfakultät braucht, die in dieser Anzahl von Lehrern, die man an einer solchen Schule braucht, gar nicht gibt. Die Lehrer waren dem gar nicht gewachsen, meiner Ansicht nach, und machten nach wie vor ihre einzelnen Fächer, anstatt das in Verbindung zu bringen mit allem. Dazu gehört schon eine ganz besondere Geistigkeit, die nicht überall gegeben war.
Und da muss man sagen, natürlich nicht einmal an der Juilliard School ist sowas möglich, dann ist auf das natürlich nicht. Sozusagen in der Breite dann erst recht nicht möglich, nicht an anderen Schulen.
Ja, das Erstaunliche ist, wir kamen ja dann, darüber werden wir vielleicht jetzt gleich mal sprechen, wie wir denn im Anschluss an unser Juilliard-Studium gleich eine Anstellung bekamen, nach Colorado.
Gut, aber darf ich noch eine Frage zu Juilliard stellen?
Ja.
Weil Juilliard ist heute noch sozusagen das Mekka.
Ja.
Für jeden, der ein Instrument spielt, eine Bewerbung bei Juilliard, da angenommen zu werden, ist das Höchste. Hat sich dieser Ruf damals begründet in den 40er Jahren oder war das schon, als Sie in die 40er Jahre kamen, dahin wollten, dass die so einen Riesenruf hatte?
Ja, das war damals schon. Die Juilliard School war die große, berühmte Musikschule Amerikas.
Und
es gab andere, aber in keiner Weise vergleichbar der Juilliard School. Doch, das Curtis-Institut in Philadelphia, das war eine ganz anders geartete und strukturierte Musikschule, wo man nur auf Stipendium lernen konnte. Und die hatte ganz vorzügliche Lehrer, aber es war eine altmodische Schule.
Gibt es da auch die Struktur der Alumnus, also die da mal graduiert gewesen sind und wieder zurückgehen, sich kümmern um das, was heute passiert?
Ja, durchaus. Es ist so, dass diese Schule ist natürlich finanziell sehr gut ausgerichtet von Mrs. Curtis, die Frau von einem berühmten russischen Geiger. Aber Juilliard School war auch von der Juilliard Foundation finanziert, eine Privatschule. Und dort allerdings gab es nur beschränkt Stipendien und das Schulgeld war ziemlich teuer. Man musste sich da sehr bewerben, um eben, wie gesagt, um überhaupt reinzukommen. Mich haben sie mir brieflich unter der Vorbedingung angenommen, dass ich vorspielen müsste, wenn ich ankäme aus Palästina. Und auch die ganzen Prüfungen machen, das ist ganz klar.
Meine Frage war, wenn es so eine Alumni-Tradition gibt, ob auch Walter Levin sozusagen später nochmal als einer der Absolventen der Juilliard School mit der Juilliard School irgendwas gemacht hat.
Naja, ich meine, Absolvent und Alumni ist man sein ganzes Leben lang und es wird erwartet, dass man da auch immer finanziell eine Unterstützung hat. Das bin ich heute noch. Wir kriegen regelmäßig das Bulletin, die Zeitung von der Juilliard School. Wir kriegen regelmäßig den Einzahlschein für unsere Alumni-Mitgliedschaft. Und wir kennen natürlich alle Leute nach wie vor, die da arbeiten. Einer der Präsident, der heute noch da ist, Polisi, war bei uns in Cincinnati. Später, wo wir ja in Cincinnati waren, war er der Dekan von unserer Schule und wurde nach 2 Jahren abgeworben von der Juilliard School und ist bis heute der Präsident von Juilliard. Das sind also alte Bekannte bis heute. Das ist also 50 oder 60 Jahre, nachdem ich da weggegangen bin. Wir kennen die Schule sehr genau. Henry Meyer, mein zweiter Geiger, hat an der Juilliard School Kammermusik unterrichtet. Und zwar jahrelang. Bis praktisch ein oder zwei Jahre vor seinem Tod, vor 1,5 Jahren. Wir sind eng verbunden mit der Schule und wir sind auch für sie in einer gewissen Weise eine Vorzeigegruppe gewesen. Denn nur wir sind dort graduiert als Quartett und haben eine große Karriere gemacht. Das war für die Juilliard School wichtig, das zu sagen, ja, unser Juilliard Quartett hat hier ein junges Quartett ausgebildet, das dann Karriere gemacht hat. Dem haben wir ja selber dann nachgeeifert, indem wir, als wir später in Cincinnati am College Conservatory waren, auch ein solches Programm aufgebaut haben für junge Quartette, aus dem ja eine ganze Anzahl von Quartetten hervorgegangen ist. Also die Tradition dessen, was wir an der Juilliard School gelernt haben, wie man unterrichtet und in welcher Weise man Leute dazu bringt, sich mit mehr zu beschäftigen als nur dem technischen Rüstzeug, das haben wir da gelernt und das war eine wunderbare Ausbildung. Das ist ja eben gerade die geistige Richtung, das hochgestreckte geistige Ziel von einigen Schulen in Amerika ist, war schon damals beispielhaft und für uns beispielgebend. Und man unterschätzt, wie weit das auch noch heute wirklich aktiv der Fall ist, dass es solche Schulen gibt. Und wir hatten riesiges Glück, denn jetzt kam für uns der Moment, jetzt waren wir mit unserem Studium fertig, jetzt sollte ja eigentlich der nächste Schritt kommen, irgendwo eine Residency zu bekommen.
Wobei wir sagen müssen, jetzt mal, um ein kleines Zeitraster einzuführen, die Graduierung ist jetzt genau wann?
40? Mai 49.
Im Mai 49. Ja.
Und wir hatten davor, gerade vor der Graduierung, hatten wir ein Konzert gespielt für die League of Composers, eine Organisation der Komponisten in Amerika, eine sehr avancierte Organisation, wo alle großen Komponisten Mitglied waren. Damals war Copeland gerade der Leiter dieser Organisation. Und wir wurden eingeladen, ein Stück eines italienischen Komponisten zu lernen und zu spielen. Der hieß Guido Turchi und hatte ein Stück für Streichquartett geschrieben, das nannte sich Concerto Breve in Memoriam Béla Bartók. Und wir spielten das im Times Hall in New York und das war ein schicksalhaftes Konzert für uns. Es war ein sehr erfolgreicher Auftritt und unter dem Publikum saß eine Dame, die uns damals noch unbekannt war. Sie hieß Carol Truax und war sehr befreundet mit dem Kritiker von der New York Times und von der New York Herald Tribune besonders, Virgil Thompson, der selber Komponist war und in Paris studierte, ein sehr bekannter Komponist und ein sehr bekannter Kritiker. Und sie saß da, denn sie, diese Carol Truax, nicht, dass wir davon wussten, war auf der Suche nach einem Streichquartett für eine Schule, die sie leitete. Sie war da in New York, um ein junges Quartett zu finden. Ihre Fakultät, eine junge Fakultät, die wir erst später kennengelernt haben, von einem College in Colorado Springs, Colorado College genannt, hatte beschlossen, dass sie ein junges Quartett haben wollten an ihrer Schule. Der Komponist, den sie hatten, Roy Harris, mit seiner Frau, die eine fabelhafte Pianistin war, die waren einige Jahre da gewesen und die wollten jetzt weggehen. Die hatten ein Honorar von $10,000 und jetzt sagte die Fakultät, jetzt haben wir diese $10,000, anstatt wieder einen Komponisten zu engagieren, nehmen wir doch ein junges Streichquartett. Das ist doch viel sinnvoller. Damit kann man Konzerte veranstalten. Die können, wenn es 4 Mann sind, und das sind es gewöhnlich in einem Quartett, können sie 4 Kurse unterrichten oder auch mehr. Sie können Konzerte spielen und den College-Namen damit verbreiten. Und sie können für unsere Kompositionsstudenten neue Werke ausprobieren. Also eine Vielfalt von Dingen tun. So wurde also die Leiterin der Schule, Carol Truex, nach New York geschickt, um zu sehen, ob man ein junges Quartett finden könnte. Jetzt hat sie sich erkundigt bei allen Leuten, die sie kannte. Sie kannte Thor Johnson, den Dirigenten. Sie kannte Edgar Schenkmann, der hatte in ihrer Sommerschule schon unterrichtet. Sie kannte Virgil Thompson. Und sie ging zur Juilliard School. Und alle Leute sagten, ja, es gibt ein junges Quartett, das LaSalle-Quartett. Denn wir waren das einzige Quartett, das damals in New York professionellen Standes schon anvisierte und eigentlich
und jung war.
Gerade und graduiert. Wahrscheinlich vielleicht bereit war, für ein recht geringes Honorar nach Colorado Springs zu gehen.
Von New York aus gesehen ist Colorado wie weit weg?
3000 Kilometer.
Um Gottes Willen.
Ja, das ist weiter als die Hälfte des Landes.
Hallo. Colorado Springs, wie hoch liegt das?
Colorado Springs ist ungefähr etwas höher als Denver. Denver ist eine Meile hoch, 1600, also Colorado Springs etwas 1800 Meter hoch.
Also Höhenluft.
Wunderbare Höhenluft.
Und
daran muss man sich
schnell
gewöhnen.
Schnee.
Und wunderbar schnell. Und ganz in der Nähe von Aspen. Aspen kennt ja nun jeder. Und wir waren hingerissen. Ich war auch ein leidenschaftlicher Skiläufer. Das fand ich toll.
Ach, schon die Idee fanden Sie gut.
Die Idee fand ich sehr gut. Nur wir hatten keine Ahnung, was da auf uns zukäme. Jetzt von New York nach Colorado Springs zu gehen, war ja ein etwas gewagtes Unterfangen. Allerdings schien mir die Idee weit weg von dem kommerziellen Betrieb zu sein. Das schien mir sehr attraktiv, denn wir brauchten ja noch viel Repertoire, das es zu lernen gab. Und das konnte man besser lernen, wenn man in einem kleinen College ein paar Stunden in der Woche unterrichtete, aber viel Zeit hatte zu proben und neue Werke einzuspielen.
Einerseits, aber andererseits haben Sie uns in den vergangenen Sendungen erzählt, wie besessen, wie vernarrt Sie in das New Yorker Konzertleben waren.
Ja.
Wie Sie mit einer Begeisterung zu den Toscanini-Konzerten hintenrum in den Logen von Sarnoff jeden 3 Konzerte am Sonntag gleichzeitig gesehen. Sie konnten gar nicht genug davon kriegen, von diesem quirligen, lebendigen, großartigen Leben in New York mit diesen Namen, mit diesen Leuten, den weltberühmten Stars und Musikern. Und jetzt weg davon nach Colorado.
Naja, er hat sich immerhin schon 3,5 Jahre ausgepowert.
Genau, ich hätte das an. Und die Worte, die Sie da gerade gesprochen haben, die kriegten wir zur Genüge von unseren Kommilitonen zu hören. Was macht ihr denn da? Ihr geht aus New York weg, irgendwo da aufs Dorf?
Richtig.
Ihr seid wohl verrückt. Hier ist, wo die Musik ist. Und wenn man nicht hier ist, kann man keine Karriere machen. Gut, das war eine andere Ansicht, nicht unsere. Die Leute, die so gesprochen haben, haben zum großen Teil auch keine Karriere gemacht. Wir hatten, und da war ich, meine Kollegen waren ganz einverstanden damit.
Alle
ja,
vier,
sie waren
alle drei.
Völlig nötig, sonst wäre es ja nicht gegangen. Dass wir uns da mal hinsetzen, probeweise, wir waren ja nicht auf ewig damit verheiratet. Nein, es wurde uns also von allen Seiten gesagt, das kann man doch nicht machen. Aber wir hatten die Idee, dass wir da konnten wir richtig proben und Repertoire erstmal aufbauen. Denn wenn man auf Tournee gehen will, in einem Jahr muss man mindestens 3 Programme anbieten. Später haben wir gesehen, dass es Quartette gab, die 50 Programme angeboten haben. Ich habe mich immer gefragt, wie machen die das? Können die 50 verschiedene Programme proben? Nein, die proben auch nicht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir haben immer geprobt. Und zwar zur Verzweiflung manchmal meiner Kollegen, haben wir auch vor jedem Konzert Stücke, die wir schon 20 Mal oder 30 Mal gespielt hatten auf einer Tournee, haben wir wieder geprobt. Denn im letzten Konzert war vielleicht das eine oder andere nicht so gewesen, wie wir es uns gedacht haben. Da hatten wir einen ganz besonderen Tagesablauf. Den haben wir unsere ganze aktive Quartettzeit durchgehalten.
Schon in New York angefangen?
Damit? Immer. Nach jedem Konzert hat sich jeder Notizen gemacht von dem, was ihm nicht gefallen hat in dem Konzert. Und genau mit Taktzahl und Satz und so weiter, sodass man ganz gezielt arbeiten konnte an den Sachen, die jedem Einzelnen nicht gefallen haben. Das überlappte sich oft, denn man hörte ja dieselben. Aber einiges waren dann immer Sachen, die erstaunlicherweise nur einer genau gehört hat. Und dann musste das geprobt werden. Und wenn es nur 3 Takte waren, da konnte man sehr effizient proben und konnte diese Takte und diese Stellen wieder auf das Niveau bringen, auf das sie gehörten. Sodass ein zweites Konzert danach bei diesen Stellen bestimmt besser war. So, das haben wir durchgehalten. Wenn es nichts zu proben gab, haben wir nicht geprobt. Aber das war eben, jeder hat sich darüber Notizen gemacht. Wir haben nicht geprobt, um zu proben, wir haben geprobt, um die Sachen zu verbessern. Und zwar die ganze Karriere durch das LaSalle-Quartett. Das war damals neu für unsere Kommilitonen, unsere Mitschüler, die sich immer wieder gefragt haben und uns gefragt haben, warum probt ihr eigentlich so viel? Habt ihr ein Konzert? Wir probten ja jeden Tag in der Wohnung vom Juilliard Quartett. Da haben wir gesagt, nein, wir wollen eines Tages Quartett in Residenz werden an einem College. Und wir wollen dann Konzerte spielen können. Dafür muss man ja Repertoire. Ja, aber da muss man doch nicht jeden Tag für proben. Ja, das war eine merkwürdige Einstellung. Gut, wir haben uns entschlossen, Colorado käme in Frage. Allerdings gingen wir ja erst noch im Sommer wieder nach Meadowmount zu unserem Lehrer Galamian, der inzwischen in seiner Sommerschule, die Meadowmount hieß.
Meadowmount ist wo?
Meadowmount ist nördlich von New York, auf der Hauptstraße von New York nach Montreal, nach Kanada. Mhm. Eher so 120, 130 Kilometer südlich von der kanadischen Grenze.
Also ganz nördlich
von New York. Auf dem Land gelegen hatte unser Lehrer Galamian einen Sommersitz, eine Sommerschule und unterrichtete da seine Geigenschüler und welche von Curtis Institute, welche von Juilliard und private, die aus aller Welt strömten, die Schüler ja zu Galam. Er war der berühmte Geigenlehrer seiner Zeit.
Diese Schule gibt es ja heute noch, nicht?
Ja, die gibt es heute noch. Die ist immer weitergeführt worden von seiner Frau zuerst, die bis vor einigen so kurzem eigentlich noch gelebt hat. Und die gibt es immer weiter. Da werden Schüler und die Schüler von Schülern haben das weitergemacht. Und wir waren da, ich war da in einem der ersten Jahre, in meinem ersten Jahr 1946 als Geigenschüler. Und dann, als ich das Quartett hatte, sind wir immer als Quartett hingefahren und haben dann nicht mehr in diesem schönen Landhaus gewohnt, wo alle Schüler dann, wo es einen Konzertsaal gab und so weiter. Das war wirklich ein Summercamp. Sondern wir haben uns dann etwas abgesetzt, ein paar Kilometer westlich von Meadowmount gab es ein kleines Dorf auf eben jener Hauptstraße nach Montreal, das hieß Lewis. Und da wohnten wir in dem Haus einer Witwe, die Mrs. Burpee geheißen. Und da hatten wir Zimmer und wurden von ihr beköstigt und probten in der Scheune dieses kleinen Dorfes. Die wurde im Sommer zum großen Teil nicht benutzt. Jedenfalls hatten wir da 2, 3 Räume, wo wir proben konnten. Und das war ein ganz genauer Tagesablauf. Galamian unterrichtete nicht nur mich dann, sondern auf meinen dringenden Wunsch auch meine Kollegen. Denn die Bogenführung, die ganze technische Ausbildung von Galamian, schien mir war essentiell für ein Quartett, das in einer bestimmten Weise spielen wollte. Das musste homogen gemacht werden, dass alle dieselbe Art der Artikulation und der verschiedenen Stricharten lernten und auch Intonationsfragen und so weiter. Das hat er unterrichtet. Wir waren da die Einzigen. Ich glaube, er hat nie wieder einen Bratscher und einen Cellisten unterrichtet. Das war nur bei uns der Fall. Wir hatten also Unterricht bei Galamian 2-mal die Woche und machten morgens Probe. Jeder übte zuerst für 1,5 Stunden seinen Part, dann hatten wir 2,5 Stunden Probe, dann gab es Mittag, dann war eine kleine Mittagspause, dann wurde wieder geübt für 1 oder 1,5 Stunden, dann nochmal 2 Stunden Probe, dann gingen wir Tennis spielen, Doubles.
Abends.
Gegen Abend, so gegen 5, 5:30.
Alle 4 LaSalle spielten Tennis.
Spielten alle Tennis.
Okay, und wer war der
Beste? Wer es noch nicht konnte, unser damals im ersten Jahr, Max Feldy, der war ein fabelhafter Tennisspieler. Okay. Ich hatte schon Tennisunterricht gehabt in frühen Zeiten, auch in
also der
Schweiz.
Also der Cellist hatte den besten Aufschlag.
Ja, der Bratscher, Max Feldy,
hatte
einen fabelhaften Aufschlag. Ja. Henry Meyer hatte noch nie Tennis gespielt und er war ein leidenschaftlicher Tennisspieler und schlug ständig daneben. Ja. Also er traf den Ball nur selten. Es war lustig. Und anschließend an 1 Stunde Doppelspielen gingen wir dann noch nach Split Rock, wo es einen Wasserfall gab, einen herrlichen Wasserfall, wo man baden konnte.
Tolle
da
Zeit.
Fuhren wir dann noch hin, schwimmen und dann ging es mit großem Appetit zurück zu Mrs. Burpee Abendessen.
Konzerte gegeben?
Bei Galamian im Saal von der Meadowmount-Schule wurden regelmäßig Sonntagskonzerte gegeben. Aha. Da spielten dann die Geiger ihr Repertoire und das waren ja virtuose Geiger, die Wettbewerbe alle gewannen, ja. David Nadian zum Beispiel war ein genialer Geiger. Mit dem wohnte ich in einer kleinen Cottage zum ersten Jahr in Galamian, habe mich mit ihm sehr angefreundet. Und der gewann den Leventritt-Wettbewerb daran. Den werde ich das natürlich nie vergessen. In dem Jahr gab es diesen Leventritt. Mrs. Leventritt war eine Mäzenin, eine musikalische Mäzenin, die alle großen Musiker kannte. Und die Jury bestand Adolf Busch, Rudolf Serkin, Nathan Mielstein und Arturo Toscanini. Und da durfte eigentlich niemand zu hören. Aber Galamian, dessen Schüler ja da spielten zum großen Teil, er hatte uns Erlaubnis erwirkt, dass wir ganz hinten sitzen durften. Und da kam es zu jener interessanten Szene. David Nadian spielte bei dem Wettbewerb die großen, so diese Vieux-Temps-Violinkonzerte, Winjavski und lauter diese virtuosen Stücke und gewann und kriegte den ersten Preis. Und dann rief ihn Toscanini zu sich. Und da habe ich mich vorgekirscht, denn das wollte ich hören. Was ist jetzt, was will der von dem? Und da hat Toscanini gesagt, du bist ein sehr, sehr guter Geiger, aber jetzt musst du Musik lernen. Damit ist es nicht getan, dass man diese virtuosen Stücke spielt. Das fand ich erstaunlich.
Und der war auch auf dieser Sommerschule als...
Ja, David Nadian war einer, der spielte dann an Sonntagabenden eines seiner virtuosen Stücke. Und das war absolut hinreißend, wie der David spielte.
Was mich jetzt interessiert, der Galamian hat mit Ihnen da etwas gemacht, was das Juilliard Quartett nicht so sehr mit Ihnen gearbeitet hat oder so. Also zum Beispiel die Vereinheitlichung des Bogenstriches und so.
Das Instrumentale. Und das Juilliard Quartett fand das gar nicht so besonders gut. Denn die liebten diese Art, dass man sich instrumental an Stücke herangeht. Das liebten sie gar nicht. Man sollte musikalisch an sie rangehen. Ihnen war das Instrumentale beinahe selbstverständlich. Das musste man eigentlich können, wenn man Quartettspieler war. Aber das konnte man ja nicht notwendigerweise.
Aber es geht doch um die Abstimmung jetzt sozusagen zwischen den vier Spielern.
Um die Gleichmäßigkeit, dass alle, wenn man Spiccato spielte, dieselbe Art dieser kurzen Noten spielte, dass sie klingen sollte. Wie bringt man gewisse Artikulationen zum Klingen? Wie spielt man ausdrucksvoll, ohne sentimental zu spielen? Wie benutzt man Vibrato, ohne dass es übertrieben wird, ohne dass man hört ein Wabbeln. Aber das ist ja bei Sängern genau dasselbe. Ja. Man hat ja bei Caruso kaum gehört, dass er vibriert hat. Und trotzdem hat er natürlich, die Leute haben immer gesagt, Caruso vibriert nicht. Das ist natürlich Unfug. Solche Sachen muss man lernen. Und Galamian wusste ganz genau, wie er es hat. Er war ein Schüler von Capet gewesen in Paris und bewunderte Capet als Quartettspieler. Er empfand, Quartettspiel war das Großartigste, was man machen kann. Und wir waren seine einzigen Schüler, die Quartett spielten, ernsthaft. Hat das also sehr unterstützt. Wir haben da natürlich auch in den Konzerten dann viele seiner Freunde kennengelernt. Da kam Szigeti, der ein Freund von Galamian war. In den Jahren davor, Rachmaninow und Piatigorsky und auch Duschkin, Samuel Duschkin, der die ganzen Strawinsky-Stücke mit Strawinsky-Uhr aufgeführt hat. Auch das Violinkonzert hier in Berlin unter Strawinsky-Uhr aufgeführt hat. Die waren alles Freunde von Galamian, die kamen zu diesen Konzerten und haben uns da spielen hören. Und haben uns dann auch sehr schöne Briefe geschrieben. Vielleicht den, von Duschkin zum Beispiel, der hat uns geschrieben: Ich hatte die große Freude, das La Salle Quartett in klassischer und zeitgenössischer Musik zu hören. Wundervolle Musik, großartig gespielt, mit Enthusiasmus und Überzeugung, wirklich begabter Musiker. Ein schöner Brief.
Praktisch ein Empfehlungsschreiben für weitere.
Aber er hat uns das ganz spontan, handschriftlich, also nicht mit Schreibmaschine geschrieben.
Meadowmount war nicht irgendwie durchsetzt von Agenten und sonstigen Leuten, die kommerziell geguckt haben, wo sind da die Genies und mit neuen Plattenverträgen und so weiter, gar nicht.
Ja, vielleicht waren da die auch da, ich glaube nicht. Also wir haben jedenfalls nicht viel kennengelernt.
Das war ein Treffen von Musikern für Musiker.
Ja. Also ich meine, auch Szigeti hat uns einen wunderbaren Empfehlungsbrief geschrieben.
Szigeti.
Also das waren nicht Empfehlungsbriefe. Das waren spontane Reaktionen darauf, dass wir gesagt haben, dass er uns da gehört hat. Szigeti schreibt zum Beispiel, ich zitiere, die Vollendung und der Zusammenhalt im Spiel des Salzquartetts haben mir außerordentlich gefallen. Und es ist von größter Bedeutung für die Dezentralisation der Kammermusik, dass sie jetzt Quartett in Residenz am Colorado College sind. Das war eine ganz andere Attitüde als unsere Mitschüler. Der fand das gut, dass wir weggingen aus New York. Vielleicht sollten wir mal eine Einspielung hören von Szigeti zusammen mit dem bewunderten Lehrer in Europa, der inzwischen auch emigrieren musste, Karl Flesch.
Doppelkonzert von Johann Sebastian Bach unter der Leitung von Walter Göhr, über den wir dann nachher auch noch ein paar Worte verlieren.
Das war das Doppelkonzert von Bach, gespielt von Josef Szigeti und Karl Flesch. Wahrscheinlich eine Aufnahme aus den 1930er Jahren mit dem BBC-Orchester. Ich nehme das deswegen an, weil der Dirigent feststeht, das war Walter Göhr. Und der ist ja 1932 aus Berlin weggegangen nach London, um das BBC-Orchester zu dirigieren und blieb dann in England. Walter Göhr ist ja ein Bekannter ihrer Familie, glaube ich, gewesen.
Die Göhrs waren Nachbarn von uns in Berlin, in Lankwitz. Und Walter Göhr, als er in den späten 20er Jahren an der Berliner Hochschule studierte, wurde von meinem Vater mit seinem Auto in die Stadt gefahren. Mein Vater fuhr dann an der Musikhochschule vorbei und setzte Walter Göhr dort ab und der ging in die Schule. So war Walter Göhr, kannte meinen Vater. Mich kannte er nicht, ich war ein ganz kleiner Junge. Ich habe ihn auch nie später kennengelernt.
Walter Göhr wurde ja dann später auch noch ein Kompositionsschüler von Schönberg. Er war sozusagen in der Meisterklasse, die Schönberg an der Akademie der Künste leitete.
Schönberg auf Nachfolge von Busoni an der Berliner Musikakademie leitete für einige Jahre, bis er dann rausgeworfen wurde.
Und wir haben Walter Göhr übrigens ja schon in einer früheren Sendung einmal gehört mit dem 5. Brandenburgischen Konzert. Ja. Insofern ist das jetzt eine Wiederbegegnung mit ihm. Er ist ja dann auch heute deswegen bekannt, weil er der Vater von Alexander Göhr ist, der ein
und
sehr,
Lydia
sehr
Göhr.
Und sozusagen der Großvater der Musikphilosophin Lydia Göhr in New York. Ja. Alexander Göhr war ja lange Zeit der Musikdirektor der Cambridge University und ist bis heute ein ganz, ganz prominenter britischer Komponist.
Ja, die Göhrs haben eine große Rolle und spielen immer noch eine große Rolle in der Musik und zwar immer noch in der neuen Musik, ganz besonders eben durch Alexander Göhr, den Sohn von Walter Göhr. Das sind lauter Leute, die eigentlich dadurch, dass sie aus Deutschland vertrieben worden sind, die Familien, in Deutschland keinen besonderen Namen haben. Ja, die Kinder und die Enkelkinder jetzt schon wieder. Aber Walter Göhr als Dirigent ist weitgehend unbekannt.
Ist der Aufenthalt in Meadow Mount sozusagen jetzt vor der Reise nach Colorado?
Also wir waren als ganzes Quartett auch im Sommer 1949 zur Vorbereitung unserer Übersiedlung nach Colorado. Wir waren ja von der Carol Truax engagiert worden als Quartett für Colorado.
Und das war auf der Stelle bei diesem Konzert?
Ja, danach. Also okay. Sie hat sich am nächsten Tag mit uns verabredet. Wir kannten sie ja vorher gar nicht. Mhm. Und das ging sehr schnell. Ich meine, man kann noch dazu sagen, dass wir da eine Position für 4 Leute annahmen, die vorher das Honorar von einem Professor, das teilten wir uns zu 4. Und wir waren da, also über Colorado College und unseren Aufenthalt da, werden wir ja noch reden. Mhm. Also wir haben es auf jeden Fall angenommen, denn für uns war auch ein Honorar von $2,500 im Jahr, wohlgesagt. Also $200 im Monat. Das war damals mehr, als es heute ist, bei weitem, aber immer noch sehr, sehr wenig. Wir haben es angenommen, denn das war für uns ja unglaublich. Wir hatten vorher überhaupt nichts verdient oder ganz wenig, nicht wahr? Jetzt hatten wir eine feste Anstellung. Das war, was wir gesucht hatten. Und jetzt bereiteten wir uns darauf vor, in dem Sommer 1949 bei Galamian intensiv das Repertoire studieren, was wir in der ersten Saison aufführen wollten. Und da geschah dann etwas völlig Unerwartetes. Eines Morgens während dieses Sommers war unser Bratscher Max Verdi verschwunden. Und wir fanden einen Zettel auf dem Frühstückstisch, der sagte, seid mir nicht böse, es ist mir zu viel. Ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen. Ich habe mich übernommen, es geht so nicht. Ich muss leider aus dem Quartett ausscheiden. Und ich sage euch auch gar nicht, wohin ich gehe, damit ihr nicht auf die Idee kommt, zu versuchen, mich wieder zurückzuholen. Das würde sowieso nicht klappen. Seid mir nicht böse. Ja, das ist gut gesagt. Jetzt waren es nur noch 3-4 Wochen vor unserer Übersiedlung und die ersten Konzerte sollten im November stattfinden. Bitteschön. Aber wir hatten ja inzwischen einiges Repertoire schon gearbeitet und waren drauf und dran, 2-3 neue Programme dazuzulernen. Denn wir sollten ja 3 Konzerte im Winter in Colorado spielen für das College. Woher jetzt einen neuen Bratscher bekommen? Wir haben uns alle die Köpfe eingerannt. Wo kann man jemanden finden? Bis jemand auf die glorreiche Idee kam. Wir hatten doch einen Mitschüler an der Juilliard School, Peter Kamnitzer. Der war ein so netter Kerl und spielte großartig Bratsche. Wo der wohl ist? Wir haben glücklicherweise die Telefonnummer seines Vaters gehabt in New York. Der war Arzt. Und haben da angerufen und der sagte, ja, der ist in New Orleans im Orchester. Und ich habe Telefonnummer in New Orleans. Wir haben ihn angerufen da. Er ist nicht gefunden, aber dann hat er uns zurückgerufen und wir haben gesagt, du Peter, so und so, Quartett, willst du in unser Quartett eintreten und nach Colorado gehen als Mitglied vom LaSalle-Quartett? Da war ein kurzes Schweigen und dann sagte er, ja, da muss ich hier aus dem Orchester raus, da muss ich sehen, ob die mich rauslassen, aber ich komme morgen. Ich muss allerdings mit der Bahn fahren, das dauert ein bisschen von ganz vom Süden, von Amerika rauf nach New York und dann noch weiter rauf in die Richtung von Montreal nach Lewis. Das dauert ein bisschen, aber habt ein bisschen Geduld, ich komme. Und wenn ihr nichts weiter von mir hört, bin ich so schnell wie möglich da. Und so geschah es. Er kam innerhalb von 3-4 Tagen, war er da. Und das war unser Quartettkollege dann für die nächsten 40 Jahre. Vom Anfang des Quartetts im Colorado College bis wir das Quartett in Cincinnati dann Ende der 80er Jahre aufgelöst haben.
Wann sind Sie jetzt genau übersiedelt nach Colorado von Meadow Mount?
Im Anschluss an den Sommer bei Galamian sind wir alle nach New York zurückgefahren, um da unsere Sachen zu packen und dann uns vorzubereiten, diese große Reise mit vielen Noten und viel Gepäck. Es war ja eine wirkliche Übersiedlung, die uns da bevorstand, zu viert nach Colorado zu fahren. Aber um eine Idee zu bekommen, was da auf uns zukam, hatte ich die Efi, mit der ich ja da schon eng befreundet war, hatten wir besprochen, dass sie im Sommer, während wir bei Galamian waren, nach Colorado fahren sollte, um uns mal eine Idee zu vermitteln, was das eigentlich für ein College wäre. Denn davon hatten wir wirklich keine Ahnung.
Efi müssen wir erklären in dieser Sendung. Efi Markov, die Sie kennengelernt hatten als Freundin von Herbert Brünn, ja, Ihres uralten, ja, Jugendfreunds. Und der auch schon in einer vergangenen Sendung zu hören war mit einem Stück, das Efi Markov spielte. Wir haben das eingespielt, eine Privataufnahme. Die war sozusagen Ihnen jetzt ans Herz gewachsen.
In, ja, der Hinsicht. Und sie war eigentlich in New York, hatte sie eine Businessposition und war sehr gut verdient und war eine eingefleischte New Yorkerin, hatte ja auch während des Krieges im Radio den bulgarischen Desk, war sie Übersetzerin gewesen und war wirklich eine New Yorkerin, war da auch zur Schule gegangen nach ihrer Emigration. Ich wollte sehr gerne, dass sie mit nach Colorado kommt und davon war sie gar nicht überzeugt. Und da haben wir uns überlegt, vielleicht sollte sie sich das mal angucken, auch für uns und für sich selber. Und das geschah auch. Sie fuhr dahin.
Im Sommer, wo
sie im Meadow Mount waren. Während wir im Sommer in Meadow Mount unser Repertoire einstudierten. Und fuhr dahin und da kriegte ich Berichte, was sich in Colorado College im Sommer abspielte. Was für eine Fakultät da im Sommer unterrichtete, Musik besonders. Es waren da als Kompositionslehrer Paul Hindemith. Kaum zu glauben. Als Klavierlehrer Eduard Steuermann, der Pianist der Schönberg-Schule, der alle Webern-Stücke uraufgeführt hatte, der in den Pirolinöer-Aufführungen, also ein sagenhafter Pianist.
49 im Sommer war der in Colorado.
Allerdings, also in diesem kleinen Nest. Mit ihm Klavierunterricht dort gehabt.
Okay.
Also, das ist nicht zu sagen. Der Geigenlehrer, einer der Geigenlehrer, es war ein ganzes Quartett da, war Louis Persinger, der berühmte Lehrer des jungen Yehudi Menuhin. Und vielleicht könnten wir uns mal kurz eine Aufnahme anhören, wo der ganz junge Menuhin mit seinem Lehrer Persinger am Klavier eines seiner Lieblingsstücke spielt. Thank you. Das war jetzt der junge Menuhin mit seinem Lehrer Pörsinger am Klavier. Louis Pörsinger unterrichtete also in diesem Sommer 1949, an dem wir uns vorbereiteten, nach Colorado College zu kommen, am Colorado College Geige und Kammermusik. Da gab es auch noch Edgar Schenkmann, den Dirigenten von der Juilliard, unseren beliebten Dirigenten, zu dessen Konzerten nach Norfolk wir immer gefahren waren, um da in seinem Orchester mitzuhelfen. Der dirigierte da ein Sommerorchester.
Also Sie hatten Ihre zukünftige Frau hingeschickt, dahin, wo Sie hinfahren würden, und es kamen sehr gute Nachrichten zurück.
Phänomenale Nachrichten. Also der Maler, der dort im Fine Arts Center malte, das war uns damals kein solcher Begriff, war Mark Rothko. Ja, und Hanja Holm, die Schülerin von Dalcroze und Partnerin von Mary Wigman, unterrichtete Tanz. Also es war eines der hochstehendsten Fakultäten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Auch wiederum viele davon Immigranten aus dem Deutschland, aus Nazi-Deutschland.
Offensichtlich eine kluge Leitung der Schule, die diese kannte und sich gedacht hat, wir können von der Kultur der europäischen Vertriebenen profitieren und Amerika damit groß machen.
Ja, und das war ein Fine Arts College, wie man es sich großartiger gar nicht vorstellen kann. Von einer geistigen Qualität, die es noch heute gibt. Dieses Colorado College ist bis heute eines der hervorragendsten kleinen Fine Arts Colleges in Amerika.
Wie groß war denn damals das College? Wie viele Studenten hatte das?
Ich würde sagen, da waren 1200. Also winzig im Vergleich zu einem Harvard University oder einer später University of Cincinnati.
Also Fine Arts College heißt, da wurde nicht nur Musik gemacht, sondern da hat man Literaturwissenschaft betrieben, da hat man Kunstgeschichte gemacht, Geschichte betrieben und so weiter.
Kunst praktiziert, Zeichenunterricht. Ja. Aber eben College, nicht University. Also
nein,
das müssen wir für deutsche Hörer immer nochmal sagen. Das ist nichts anderes als eine höhere Stufe eines Gymnasiums oder so.
Nein, man hat ja schon bis zum Master's und Doctor's Degree konnte man machen.
Also doch University-Niveau.
Ja, absolut Niveau und äquivalent von einer Universität. Okay. Nur eben nicht alle Fächer, die an einer Universität unterrichtet werden, auch nicht in der Größe. Aber allerdings in der sportlichen Abteilung hatte sie Eishockey. Das war ganz groß und davon kann man auch noch erzählen, denn da haben wir auch kräftig mitgeholfen. Wir hatten in diesem Sommer die lyrische Suite von Alban Berg in der Arbeit. Das wollten wir studieren. Und ich wusste, es gab ein Buch über Alban Berg von Willi Reich. Und das konnte ich nicht finden. In diesem Buch, wusste ich, waren die Stücke, Werke von Alban Berg besprochen, einzelne. Und ich hätte so gerne das Kapitel gehabt über die lyrische Suite. Und das hatte ich nirgends finden können. Die EWI hat es prompt in der Bibliothek von Colorado College gefunden. Auch wieder typisch, dass es da die ganze große Musikliteratur auch auf Deutsch gab in einem kleinen College in einer Bibliothek. Das soll man sich nochmal suchen irgendwo. Sie fand dieses Willi Reich Buch und wusste, dass ich das Kapitel haben will und hat sich hingesetzt und mir das mit der Schreibmaschine 10 eng geschriebene Schreibmaschinenseiten abgeschrieben und mir nach Meadowmount geschickt.
Kopierer gab es ja nicht.
Nee, damals konnte man es nur mit Kopierpapier
machen. Ja.
Also ich habe diese 10 Seiten noch. Die Analyse der lyrischen Suite aus dem Willi Reich Buch. Ich habe mir diese Analyse angeschaut und dachte, mein Gott, ich kann doch Deutsch, aber das ist so schwieriges Deutsch. Was ist das denn für eine geschrobene Angelegenheit? Ich habe mich da durchgearbeitet, es war wirklich sehr schwierig. Was ich nicht wusste, ist, dass diese Analyse in dem Buch von Adorno geschrieben war. Und das hätte mir auch gar nichts genutzt, wenn ich das gewusst hätte, denn damals war mir Wiesengut Adorno kein Begriff. Und das aber es ist der erste Text von Adorno, der mir je unter die Augen gekommen ist. Und den hat mir die Evi aus Colorado College geschickt.
Und der hat nicht wirklich geholfen bei der Einspielung oder Einübung der lyrischen Suite.
Doch, wenn man ihn dann ein paar Mal gelesen hatte, das ging mir dann auch noch so mit der Philosophie der neuen Musik von Adorno. Die Texte lassen sich nicht ganz leicht lesen, sie haben aber auch viel Gehalt deshalb. Wenn man ein bisschen mehr arbeiten muss an einem Text, ist oft mehr drin. Und das war in diesem Text und ist in diesem Text immer noch. Da ist sehr viel Information, wichtige Information für den Interpreten, nicht nur für den Historiker.
Adorno war natürlich ein Schüler von Alban Berg, ja, nicht? Also er war ganz nahe dran und er verfügte einfach über die philosophische Sprache und überhaupt über das philosophische Denken, um diese beiden Sachen, also das Technische und das Philosophische eigentlich zusammenzubringen. Das ist dieses Besondere gewesen. Und
er war ja auch ein Alteuropäer, muss man ja auch mal sagen, ein wirklicher Alteuropäer, also mit einer Sprache, die in Amerika ungewöhnlich war und nicht nur ihnen aufgestoßen ist, sondern, ich sage am Rande ungefähr in den 30er Jahren dann auch Paul Lazarsfeld, mit dem er in New York zusammengearbeitet hat, Adorno jetzt, und die haben sich fürchterlich verkracht. Und vor allen Dingen wegen der Sprache, weil Lazarsfeld gesagt hat, so wie Sie hier Englisch schreiben, das versteht niemand, weil offensichtlich auf Deutsch war es schon schwer.
Genau, und er hat sich da nicht reinreden lassen. Er hat seine Diktion der Popularität halber nicht eine Jota geändert. Das ist ihm hoch anzurechnen. Ich meine, wenn man es einmal gelernt hat, wie Adorno schreibt und wenn sie seine Sprache etwas sich angeeignet hat, dann ist es auch gar kein so großes Problem mehr. Überhaupt nicht. Also heute kann ich Adorno lesen.
Also Sommer 49 halten wir fest, eine Inkognito-Begegnung mit Theodor W. Adorno in Meadowmount. Und zwar auf der Basis von 10 abgetippten Seiten eines Buches von Willy Reich über Alban Berg, das die spätere Frau von Walter Levin mühsam in der Bibliothek von Colorado abgeschrieben hat, um den Kontext wiederherzustellen, der vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer jetzt ein wenig komplex geworden sein mag.
Und jetzt möchte ich natürlich eines wissen. Es war ja schon klar, dass das LaSalle-Quartett nach Colorado gehen würde, aber wie hat jetzt Evi Levin darauf reagiert?
Ja, nur sie fand das da ganz wundervoll. Sie fand Colorado schön, ist ein herrliches Land. Und man ist direkt in den hohen Bergen. Colorado Springs war es damals sehr, sehr attraktiv.
So ein bisschen wie die Schweiz?
Sehr wie die Schweiz, also noch viel gewaltigere. Mhm. Die Rockies ist ein gewaltiges Gebirge. Pikes Peak ist einer der höchsten Berge in Amerika. Der ist direkt hinter Colorado Springs. Und da ist sie zu Fuß raufgelaufen, um den Sonnenaufgang auf Pikes Peak zu genießen. Die werden alles Mögliche unternommen. Und ist auch zum ersten Aspen Festival gegangen, wo damals Metropolis dirigiert, also das war das Goethe-Jahr und da war Albert Schweitzer und die großartigsten Leute. Also wir kriegten Berichte, die einem das Wasser im Munde zusammenlief, konnten es gar nicht erwarten, so schnell wie möglich hinzukommen. Und sie war bereit, unter diesen Umständen vielleicht doch mitzukommen und da am Colorado College zu studieren. Sie wollte ja immer noch nachhinein, sie hatte gleich nach dem Krieg angefangen, in einem Business zu machen, hatte aber nie ein College-Studium anfangen konnte. Und das wollte sie doch.
Und was wollte sie studieren?
An sich Sprachen. Sprachen waren ja ihr Hauptfach immer gewesen, aber auch Musik. Oder das hat sie nicht entschieden. Man brauchte das auch in den ersten 2 Jahren, sich nicht festzulegen, was man studieren wird. Man studierte alle Fächer, die zu den ersten 2 Jahren gehören. Das ist an der Chicago University übrigens heute noch so, dass man ein allgemeines Studium macht, das sehr anstrengend ist in allen Fächern. Und das hat sie fabelhaft durchgeführt und hat dann das Studium, das dann sich 4 Jahre dauert, hat sie in 3 Jahren absolviert und zwar mit Auszeichnung. Das war ein Riesenerfolg. Sie kam nach New York zurück und wir kamen auch nach New York zurück und wir haben alle vorbereitet, unsere Übersiedlung nach Colorado College, sind dann im August, wenn ich mich recht entsinne, nach Colorado gefahren und das war eine Hitzewelle sondergleichen. 49 im August, es war irrsinnig heiß, so dass man am Tag, es gab ja keine Air-Conditioned-Autos, da konnte man am Tag überhaupt nicht fahren. Erst sind wir in Air-Conditioned-Kinos gegangen unterwegs und sind nachts gefahren. So wie es die Sonne weg war, dann konnte man, sind durch die Nacht gefahren und wenn es morgens früh war, haben wir gefrühstückt und sind wieder ins Kino gegangen. Und haben da auch ein bisschen geschlafen und bis es wieder Nacht wurde. Und das war eine sehr amüsante Reise. In 2 Autos sind wir gefahren.
Das Quartett.
Das zu viert. 2 und 2. Und das eine war ein alter Milchlieferwagen, der riesengroße Räumlichkeiten hatte, wo wir alles Gepäck und Bücher und Kästen und Kisten unterbringen können. Und das andere war der Buick vom Evis Vater, den wir gekauft hatten, einen Second alten, so ein riesen Buick, schweres
Ding. Also ich stelle mir das spielfilmartig gerade als einen ziemlichen Aufbruch vor.
Das war
4 junge Männer, die in 2 alten, klapprigen Autos mit allem Getöse und Gewese
über halb Amerika,
fahren, um dann in Colorado anzukommen.
Ja, ich kannte das ja alles nicht. Ich war noch nicht durch Amerika mit dem Auto gefahren. Ich war schon mal geflogen mit meinem Onkel um Amerika rum und mit der Eisenbahn zurück. Aber mit dem Auto durch Amerika, das war ein Unternehmen sondergleichen. Und das von New York bis Colorado, das ist eine Weltreise. Ja,
4-5 Tage wahrscheinlich.
Ja, ja. Eine Woche haben wir dafür gebraucht. Durch die Hitze waren wir, durch das Kino waren wir. Wir haben viele Filme gesehen. Ja, das war schon eine wirkliche Odyssee. Wir kamen dann an und es stellte sich gleich heraus, dass wir da nicht sehr viele Instrumentalisten als Schüler haben würden. Wir hatten eigentlich erwartet, dass wir Geige, Cello und Bratsch unterrichten würden und dann eben Kammermusik. Aber in einem Liberal Arts College in Colorado, da waren die Instrumentalisten eher rar. Und zwar auch von einer Qualität, die nicht sonderlich überragend war. Denn die wirklich begabten Instrumentalisten gingen natürlich an die Juilliard School oder nach Curtis oder sonst wo an eine der großen Städte. Hier gab es den einen oder anderen, zum Teil ganz anständige Leute, die im Nebenfach auch gespielt haben. Aber wenig genug. Und damit war unsere Unterrichtszeit kaum ausgefüllt. Wir haben dann auch andere Kurse unterrichtet. Jeder so das, was ihn interessierte. Einen Kurs hat Peter Kamnitz unterrichtet über Musik für den Laien. Also eine kurze Einführung, was ist Musik für alle Studenten des Colleges, die noch nie klassische Musik gehört hatten. Ein sehr interessanter Kurs. Ich habe einen meiner Hauptinteressen nachgebend, habe ich einen Kurs über Mozart-Opern unterrichtet. Was ich mir vorgestellt habe, wer den nehmen würde. Aber es gab dann tatsächlich 10 oder 12 Studenten in dem Kurs. Das war ein schöner Kurs.
Also um das nochmal zum Verständnis zusammenzufassen. Also da wird ein ganz junges Quartett in New York gesucht für das Colorado College, fährt dahin und stellt dann aber erstmal fest, dass es dort eigentlich gar keine Quartette gibt, die man unterrichten kann und auch gar keine Geigenspieler von einem Niveau à la Juilliard, die man unterrichten könnte und stellt sich sofort flugs auf diese neue Situation ein, ganz dynamisch und sagt, wir sind hier trotzdem und wir spielen Quartett und wir unterrichten dann aber diese Schüler und Schülerinnen, die da sind, in all den Fächern, die Sie interessieren.
Richtig.
Habe ich das ungefähr richtig
verstanden?
Genau
richtig. Genau richtig. Und wir wollten das auch. Es war auch angenommen von der jungen Fakultät in diesem College. Sowas hatten wir überhaupt noch nie erlebt. Das waren lauter Leute, die waren so Mitte, Ende 20, Anfang 30, dynamisch, interessiert an allem.
Genau, Sie selbst waren 25 oder sowas,
nicht? Ja, wann war das jetzt? 25, ja. Gerade. Ich wurde gerade 25. Und das war natürlich wunderbar. Die Studenten waren zum Teil wesentlich älter als wir, denn es waren Leute, die als Veteranen aus dem Krieg gekommen waren und jetzt von der Regierung eine freie Erziehung offeriert bekamen. Die kamen dahin, die waren aber inzwischen Anfang und Mitte 30, Männer und auch Frauen, die im Krieg gewesen waren und außerordentlich motiviert waren als Studenten. Das war eine Art von Studenten, wie ich sie auch noch nie kennengelernt hatte. Erwachsene Leute, die jetzt das unbedingte, dringende Bedürfnis hatten, nachzuholen, was sie eben durch den Krieg versäumt hatten. Und das war für uns sehr motivierend, solche Studenten zu haben. Und wir haben da interessante Sachen gemacht. Ich habe damals schon meine Klasse von Mozart-Opern oder von Opern überhaupt mit nach Denver, der Hauptstadt von Colorado, genommen, wo es im Kino eine direkt Live-Übertragung aus der Metropolitan Oper aus New York gab. Das in den frühen 50er Jahren. Heute gibt es das natürlich, diese wunderbaren Übertragungen, wie die Met jetzt macht, fabelhaft in Hi-Fi-Ton und Farbe. Damals war das schwarz-weiß. Aber für die Leute, die noch nie eine Oper gesehen hatten, war das ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe da ganze Gruppen von Leuten eingeführt, das war damals Carmen, das man gegeben hat. Aber ich wollte mal, dass sie sehen, wie sowas aussieht.
Und haben Sie selber mit denen auch irgendwie Opern einstudiert?
Naja, wir haben auch dann gleich, weil ich bei meinem Mozart-Kurs natürlich, wollte ich denen auch zeigen, wie sowas ist, wenn man es selber macht. Und dann haben die Studenten, die den Kurs genommen haben und zum Teil Sängerstudenten waren und einen Chor gebildet und dann hatten wir Bläser. Und die Streicher waren nicht gut genug dafür, da hat das LaSalle-Quartett die Streiche gemacht, haben wir den ganzen ersten Akt Zauberflöte einstudiert für eins der Sonntagskonzerte, die regelmäßig in Colorado College stattfanden.
Und da Walter Levin ja immer schon alles versucht hat aufzuzeichnen, was er je in seinem Leben gemacht hat oder selber gehört hat, gibt es auch von dieser Zauberflöte aus dem Jahr 1950, also erstes Jahr Colorado, einen Mitschnitt, den wir jetzt mal kurz ein Stück einspielen. Musik Ein Stück Zauberflöte aus dem Jahr 1950, eingespielt von dem LaSalle-Quartett und einigen Sängern aus der Schule in Colorado, aus dem Colorado College, und einigen gar nicht schlechten Klarinettisten und Bläsern, die Walter Levin, der dort jetzt also Professor, nannte man das Quartett Professor?
Fakultät, nein, Professor, und den Titel gab's haben nicht. Wir erst sehr viel später in Cincinnati bekommen. Wir waren einfach Teacher. Fakultätsmitglieder. Ja,
also als Lehrer dann eben in diesem College nicht so viel eigentliche Quartettschüler fanden, als vielmehr eben Musikbegeisterte und Kunstinteressierte, die man eben auch mit solchen Aufführungen sozusagen motivieren konnte.
Natürlich war unsere Hauptaufgabe, Quartettkonzerte zu spielen. Das taten wir natürlich auch, aber auch eben diese Sonntagskonzerte für das Publikum. Beinahe jeden Sonntag gab es irgendein Konzert und beinahe in jedem dieser Konzerte, Sonntagnachmittagskonzerte in der Musikabteilung, haben Mitglieder des Quartetts oder das ganze Quartett mitgewirkt. Und das waren gemischte Sachen, eine Händelsonate oder ein Trio von Mozart mit einem Pianisten und so weiter. Und da waren wir dann, haben wir dann als Einzelne mitgewirkt, nicht immer als Quartett. Oder zum Beispiel auch Henry Meyer, mein zweiter Geiger, und ich haben eine Reihe von Bartok-Duetten gespielt. Es gibt ja diese wunderbare Serie von Bartok-Duetten für zwei Geiger. Da haben wir einen Ausfall von gespielt. Und auch davon sollten wir uns vielleicht das eine oder andere anhören, denn wir haben auch das damals aufgenommen. Thank you.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 14. Folge unter dem Titel »Von New York über Meadow Mount nach Colorado. Arbeitsbeginn in tiefster Provinz«. Die musikalischen Einspielungen waren der dritte Satz aus Béla Bartóks Konzert für Violine und Orchester Nummer 2 mit Zoltán Székely, Violine und dem Konzertgebauorchester unter der Leitung von Willem Mengelberg. Wir brachten die Aufnahme der Uraufführung Amsterdam 1939. Danach der erste Satz aus Johann Sebastian Bachs Konzert für 2 Violinen, Orchester und Basso Continuo d-Moll, Bachwerkverzeichnis 1043, mit Josef Szigeti und Karl Flesch Violinen und dem Studioorchester unter der Leitung von Walter Göhr in einer Aufnahme aus dem Jahre 1937. Danach Joseph Hector Fiocco's Allegro aus der Suite Nummer 1 G-Dur für Cembalo in der Fassung für Violine und Klavier mit Yehudi Menuhin Violine und Louis Persinger Klavier in einer Aufnahme aus dem Jahre 1928. Danach die Introduktion »Oh, help me, protect me« aus dem ersten Akt von Wolfgang Amadeus Mozarts »Zauberflöte«, eingespielt von Musikstudenten des Colorado College mit dem LaSalle-Quartett in einer Aufnahme aus dem Colorado College 1950. Und abschließend 6 Duos aus den 44 Duos für 2 Violinen von Béla Bartók mit Walter Lewin und Henry Meyer Violinen in einer Aufnahme aus Colorado Springs im Jahre 1951. Zum Abschluss dieser Sendung haben wir noch Zeit für eine weitere Aufnahme des LaSalle-Quartetts, die nicht auf Schallplatten erhältlich ist, sondern für den Rundfunk eingespielt wurde. Sie hören den ersten Satz, Allegro, aus dem Streichquartett Opus 18 Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Eine Live-Aufnahme von Radio France aus Paris vom 15. Februar 1977. Thank you. Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Zum Schluss der 14. Folge unserer Sendereihe hörten Sie das LaSalle-Quartett mit dem Allegro aus Ludwig van Beethovens Quartett Opus 18 Nummer 3, live eingespielt vom LaSalle-Quartett in Paris aus dem Jahre 1977. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.